ganz liebes Dankeschön für die Begrüßung. Und eines will ich vielleicht noch sagen, vor vielen Jahren saß ich bei ihm im Chefbüro, bei Klaus, und er hat mich eingeladen und er hat mir erzählt von dem, was durch das Gebet auch in dieser Region bewegt wird. Und das hat mich damals sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich wusste nicht, dass mein Berufsweg auch nochmal so eine Richtung einschlägt, dass ich 4,5 Jahre lang als Generalsekretär dieses große Werk, alte Werk Christen in der Wirtschaft, nochmal leiten durfte und auch ein Stück weit sanieren durfte. Und da wurde ich manchmal erinnert an das, was ich von dir gehört habe hier in Erlangen, weil wir an anderen Stellen überall, wir haben ja schon davon gehört, diese Gebetsnetze in Betrieben begegnet sind und ich auf vielen Chefetagen großer Firmen in Deutschland war und mit einem frohen Herzen dort auch war, weil ich durfte immer, egal ob das der Chefetage bei Daimler war oder an anderen Stellen, immer auch für die Arbeit beten. Und das habe ich getan und habe die Menschen ermutigt. Schätze nicht nur die großen Firmen, sondern wie viele Familienunternehmer habe ich kennengelernt, die voller Treue auch Jesus in ihre Betriebe hineintragen wollen. Etwas Großartiges, und das gibt mir Mut bei allen Herausforderungen, auch in unserer Zeit heute. Ich bin froh, dass wir in Deutschland, auch in anderen Ländern, aber auch in Deutschland, Christen haben, die bewusst in der Berufswelt auch ihren Glauben leben wollen. Und dazu gratuliere ich euch hier und bin sehr beeindruckt, auch in dem, was ihr vorher aus den Gebetskreisen schon erzählt habt. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ich wurde nun gebeten heute, war eigentlich erst mal geplant, dass wir irgendwo auch mal ein Seminar machen und so weiter. Das ist ein ganz großes Thema, das ich hier stehen habe. Und nun habe ich versucht, das auch in eine Form zwischen Predigt mit persönlichem Zuspruch und auch ein paar Leitlinien zu bringen. Ich freue mich, dass jedes Jahr findet es statt hier, gell? Und ihr habt Dr. Beckstein dabei gehabt, mit dem ich sehr eng befreundet bin und der mir viel bedeutet hat, auch in der Jugendarbeit schon und auch in manchen anderen Dingen, die wir gerade auch im Bereich der Wirtschaft und der Betriebe miteinander erlebt haben. Ich grüße euch heute Nachmittag oder am frühen Abend mit dem biblischen und hebräischen Friedensgruß Shalom. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Wir brauchen Persönlichkeiten, die überzeugend leben und handeln. Bevor ich einsteige, überlegt mal kurz, fällt euch spontan irgendeine solche Persönlichkeit ein, die in eurem Leben Geschichte geschrieben hat? Entschuldigt bitte, wenn ich jetzt da mit euch und du und so rede. Ich bin da international verbunden. International spricht man ja sehr schnell per Du. Also bitte nehmt mir das jetzt nicht übel, wenn ich nicht nur distanziert mit dem deutschen Sie spreche. Aber fällt euch irgendjemand ein, der in eurem Leben als geistliche Persönlichkeit Geschichte geschrieben hat, der euch vor Augen steht jetzt? Das wäre natürlich spannend, und dann wäre die Predigt schon gelaufen, wenn jeder das jetzt erzählen würde. Aber haltet es mal für euch fest, das muss man in sein geistliches Tagebuch schreiben, weil lasst uns für solche Menschen auch Danke sagen. Steht in der Bibel übrigens auch. Gedenkt an eure Lehrer, an die Persönlichkeiten, die euch geprägt haben, dass wir nicht so geschichtslos leben. Wir sind ja eigene Persönlichkeiten nur dadurch geworden, dass Gott uns immer wieder andere Menschen auch in den Weg stellt. Vorher, als wir gesungen haben, wunderbar eure Lieder, ihr habt ja das schon aufgegriffen, im dritten Lied, das ganze Thema mit den geistlichen Persönlichkeiten der Bibel, fiel mir eine Situation ein, die möchte ich euch ganz kurz schildern. Ich war, glaube ich, 27 Jahre alt, war Landesjugendreferent im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg und Sepharim. In Württemberg war ich zuerst 15 Jahre und da habe ich eine Persönlichkeit kennengelernt, von der ich vorher nur ein Buch gelesen habe. Und zwar den anglikanischen Bischof von Uganda, Bischof Festuke Wenschere. Manche kennen vielleicht noch ganz weit im Hintergrund den Namen. Der war einer der großen weltweiten Evangelisten. Nach Billy Graham sozusagen kam Festuke Wenschere. Und der war deshalb so bekannt, der war in einem ganz brutalen Land, so wie es ja auch heute brutale Länder gibt, in Uganda. Idi Amin hat da regiert als Diktator, ein brutaler Diktator, der viele Menschen umgebracht hat. Und Festuke Wenschere war auch unter ihm im Gefängnis und hat es sehr schwer gehabt. Und dieser Festuke Wenschere kam nach Deutschland. Wir hatten mehrere Jugendkonferenzen und er hat 10 Tage bei uns zu Hause gewohnt. Und ich durfte ihn begleiten und ich habe ihn kennengelernt als reifen, älteren Bischof. Und ihr könnt euch schon denken, das ist schon was Besonderes, wenn man da in seiner kleinen Bude, wir hatten eine kleine Wohnung, unser erstes Kind, noch ganz klein, und er hat bei uns gelebt, 10 Tage lang. Und ich habe viel mit ihm geredet und er hat mir viel geöffnet auch nochmal. Er war für mich so eine Autorität, da hatte ich eine ganz hohe Achtung vor dieser Würde dieses Bischofs. Und am letzten Tag, bevor er dann wieder zurückflog nach Uganda, er war mehrere Monate weltweit unterwegs, sagte er zu mir: Hans Martin, ich habe jetzt Angst. Ich habe Angst, weil ich weiß, was auf mich zukommt, ob ich sofort am Flughafen verhaftet werde wieder. Ich habe Angst. Ich bin Jesus geboren, sagte er, aber ich habe Angst. Er hat mich tief beeindruckt. Wie solch eine Persönlichkeit auch ehrlich mal von seiner Not und von seinen Zweifeln gesprochen hat. Und dann sagt er zu mir, muss man sich mal vorstellen, der war so um die 70, so wie ich jetzt bin etwa, und damals war ich 27, dann sagt er: Hans Martin, möchte dich jetzt bitten, dass du für mich betest und dass du mich segnest. Und dann hat er sich niedergekniet, weiß das noch genau, ich habe die Grafik, die ich von ihm geschenkt bekommen habe, die steht noch heute bei uns da im Wohnzimmer. Und dann hat er sich niedergekniet, ich habe ihm die Hände aufgelegt, habe für ihn gebetet und habe ihn gesegnet. Das war eine Grunderfahrung, die mein Leben geprägt hat, ganz ehrlich. Ich kann es gar nicht richtig erklären, aber hat mein Leben geprägt, mein Leben als Verkündiger, und das bin ich. Alles andere kann man vergessen, was da bei Wikipedia steht. Sondern ich bin Verkündiger von Jesus, weil ich ihn erlebt habe mit 19 Jahren. Damals war ich bei Siemens. Und er hat mich geprägt, dieser Bischof Festuke Wenschere, in dem, dass er mir ehrlich als Christ begegnet ist. Eine ehrliche Persönlichkeit. Und ich durfte ihm dienen. Und er hat mir gedient. Wir brauchen Persönlichkeiten. Jetzt bin ich schon ziemlich stark eingestiegen, aber gestern Abend war ja das Fußballspiel da, wo Deutschland so massiv verloren hat. 0-6, das ist eine echte Schande, muss ich sagen. Und da gab der Kommentator Schweinsteiger, der da mit war, der, ich war so in inneren Gedanken auch schon auf heute eingestimmt, der wurde gefragt, was war denn los jetzt, dass die so blies gespielt haben. Und dann sagte er, da war keine Persönlichkeit im Spiel. Keine Führungspersönlichkeit in der Mannschaft. Im Sport ist es ganz klar, in vielen Sportarten wird es immer wieder betont von den Trainern: Wir brauchen nicht nur ein paar Techniker, wir brauchen nicht nur ein paar, die das gelernt haben, sondern wir brauchen Persönlichkeit. Nigi Lauda, der immer auch steile Sprüche drauf hatte, der hat das auch im Motorsport mal deutlich gesagt: Es geht nicht nur um die guten Motoren, sondern es geht auch um Persönlichkeit. Man merkt es ja heute schon, und ihr seid ja zum Teil Führungskräfte, die Verantwortung tragen auch für Personal, und ich habe das in meinem Leben auch viele Jahre ja getan und habe alle Seiten auch der Personalverantwortung kennengelernt. Es ist ja heute so, dass man nicht nur fragt, was hat einer für Zeugnisse, dass man nicht nur fragt, was bringt er für eine Leistungsqualität mit, sondern dass man, wir haben in der Jugendarbeit gesagt, die Sekundärtugenden sozusagen auch lernen, noch hinterfragt. So seine soziale Kompetenz, auch die Frage, kann er wirklich Leitung übernehmen? Und da war ich oft in Gesprächen mit Dr. Wegscheider oder auch mit dem Kultusministerium in Bayern, die mich herangenommen haben und gesagt haben, das, was ihr in der Jugendarbeit macht, dass einer schon mit 14 Jahren in der Jungschar Verantwortung übernimmt für andere Bengel, für Mädchen und Jungs, und sie anleitet, ist eine Qualifikation, die sich nachher durchs ganze Leben zieht und Persönlichkeiten und Führungskräfte dadurch schon entwickelt werden. Also von daher, es gibt heute einen ganz anderen Blickwinkel auf Menschen, die wir brauchen, auch in unseren Firmen. Im Handelsblatt stand der Satz, ich habe jetzt noch ein paar ganz kurze Anmerkungen dazu, wir brauchen mutige Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten. Gerade in schwierigen Zeiten, die vor uns liegen, sind identitätsstiftende Persönlichkeiten gefragt. Es kommt nicht zuerst darauf an, sich im richtigen Augenblick wegzuducken, sondern gefragt sind mutige Personen, die willens sind, für ihre Entscheidungen gerade zu stehen, ihre Interessen zu verteidigen. Das macht den Erfolg vieler Eigentümerunternehmer, also Familienunternehmer, aus. Persönlichkeiten mit Ecken und manchmal Macken, aber sie prägen und stiften Identität. Und das ist in schwierigen Zeiten überlebenswichtig. Ihr könnt das alles selber nachlesen, es gibt ja viele, viele Artikel dazu. Ich habe auch solche, gerade im Wirtschaftsleben, solche Leute erlebt, die glaubwürdig in ihren Betrieben unterwegs waren. Ein großes Vorbild für mich in den letzten Jahren, erlebt leider nicht mehr, war Fürst Castell, Alexander Castell zu Castell, der mich ungeheuer motiviert hat, unterstützt hat, begleitet hat und mit dem ich oft auch mich getroffen habe zum gemeinsamen Essen, das war auch gut, muss man sagen, aber dann auch zum gemeinsamen Beten. Er war auch mit mir in Israel, er war ja stellvertretender Vorsitzender der Yad Vashem-Gesellschaft, also der Erinnerung sozusagen an den Holocaust. In der österreichischen Zeitung habe ich gelesen, in der Überschrift, wir brauchen gottesfürchtige Persönlichkeiten in der Politik, die ihre Arbeit auch vor Gott verantworten. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dafür sollten wir beten, auch in diesen Zeiten, in der ja ehrliche Persönlichkeiten in der Politik sehr, sehr gefordert sind. Der Bibeltext, den wir gerade gehört haben, der gehört zu den für mich markantesten Bibeltexten des Neuen Testaments, auch wenn er so ein bisschen versteckt ist, so zwischendrin. Hier wird erzählt, und eigentlich würde ich eine Predigt über den Text allein, würde sich sicher lohnen, aber ich will es ein bisschen verbinden mit dem Thema. Jesus sucht Persönlichkeit. Junge Männer, mitten in der Arbeit. Nicht am Sonntag im Gottesdienst, sondern mitten an der Arbeit. Und er formt sie zu glaubwürdigen Persönlichkeiten. Hier in Markus 1 steht, Jesus ging entlang am Galiläischen Meer, am See Genezareth. Er sah diese Fischer, handwerkliche Berufe, oder so wie Jesus ja auch aus seinem Handwerksberuf kommt. Er kommt nicht aus den Slumgebieten, sondern er kommt aus einem Handwerksbetrieb, hat darin auch Verantwortung gelernt. Er wurde menschlich gesprochen zur Persönlichkeit geformt von seinem Vater Josef. Der spielt oft keine Rolle in der Bibel, aber der hat eine große Rolle in der Persönlichkeitsprägung von Jesus gehabt. Dafür könnte ich mal extra ein Referat drüber halten. Väter waren im Judentum und sind es bis heute die Verantwortlichen für die Prägung und Erziehung ihrer Kinder. Nicht die Frauen, sondern die Männer. Wir haben das in der Kirche meistens umgedreht. Jesus ging entlang, er sah die Männer bei der Arbeit, er beruft sie und er hat ein Ziel mit ihnen. Und dann erleben sie 3 Jahre Persönlichkeitskurs. Ihr habt die Geschichte vor Augen, vielleicht könnt ihr es zu Hause nochmal nachlesen. Persönlichkeit, ein Lebensthema, ein großes Thema. Es geht uns persönlich an. Da sind ja viele Facetten drin. Wir sind Frauen und Männer, Mütter, vielleicht Väter. Hat was mit Persönlichkeit zu tun. Wie sind wir wirklich prägende Persönlichkeiten für unsere Kinder und für junge Leute, auch in schwierigen Lebensphasen? Das hat eine persönliche Ebene. Aber dann hat es natürlich eine gesellschaftliche Ebene. Ihr habt Verantwortung in eurem Berufsleben, Führungskraft. Hat wirklich Bedeutung in unserem Wirtschaftsleben. Wie gehen wir auch mit den Gütern unserer Welt um? Wie übernehmen wir auch vielleicht Personalverantwortung? Sind wir wirklich Leitungspersönlichkeiten im Positiven? Das kann man sein, dass man andere anreizt, ihre Gaben zu entfalten. Es gibt aber auch natürlich das Negative, wo andere blockiert werden. Es ist ein ganz persönliches Thema, das auch eine Sichtweise im Blick auf Kirche, Gemeinde, Recht Gottes hat. Was macht uns zu einer Persönlichkeit? Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da mit meinem Leben komme. Ja. Das läuft jetzt nur ganz schnell durch. Was macht uns zu einer Persönlichkeit? Ich habe 3 kurze Gedanken. Zuerst einmal dazu. Das erste, vom Ziel her denken. Persönlichkeiten leben nicht nur immer in der Vergangenheit, sondern haben die Zukunft im Blick. Ich war beim Gebetstreffen der Gebetskreise von Daimler Benz, auch in diesem Jahr, das war sehr bewegend am letzten Samstag. Aber vor mehreren Jahren war ich live mit dabei, weil jetzt können auch nur ein paar dabei sein. Und da hat die Frau Dr. Winkler ein Referat gehalten, die Chefin, eine Bibelarbeit gehalten, muss man sagen. Die Chefin, die war damals die Chefin der Smart-Produktion bei Daimler, weiß nicht, ob sie es heute noch ist, auf jeden Fall, hat mich das sehr angesprochen. Sie hat erzählt, wenn ich junge Führungskräfte Berufe anstelle oder wenn sie zum Vorstellungsgespräch zu mir kommen, dann stelle ich Ihnen eine Aufgabe, die Sie aufschreiben sollen, und zwar eine Frage, die ganz überraschend ist. Sie sagt, ich stelle die Frage, was soll denn einmal über Sie bei Ihrer Verabschiedung in 30 oder 40 Jahren, wenn Sie zu uns kommen, gesagt oder geschrieben werden? Was soll am Ende sozusagen Ihrer Berufslaufbahn eigentlich rauskommen und jetzt nicht auf das Engagement, sondern auf Sie und Ihre Persönlichkeit. Dass die Leute sagen, ja, sie oder er hat viel bewegt oder er ist ein harter Knochen oder er hat seine Aufgabe erfüllt oder er hat andere Menschen gefördert, er hat Freude gemacht, es war schön mit ihm zusammenzuarbeiten. Sie ist eine Persönlichkeit, die überzeugt hat. Was soll am Ende rauskommen? Jesus sagt ja in diesem Bibeltext, als er die Jünger beruft, die mit Namen beruft, ganz persönlich, sagt er, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das Ziel ist klar. Ich will euch zu glaubwürdigen Persönlichkeiten in dieser Welt machen. Was ist das Ziel deines, ihres Lebens? und nicht nur ihres Berufslebens. Daran entscheidet sich, ob sie wirklich eine überzeugende Persönlichkeit sind und werden in dieser Welt. Wenn Jesus sagt, ich will euch zu Persönlichkeiten formen, dann macht uns das dankbar, dass er unser Leben in seiner Hand hält. Dann macht uns das demütig, weil es nicht nur darauf ankommt, dass ich selber meine Kräfte spielen lasse. Auch wenn wir alles einsetzen und es engagieren, wo wir nur können, wenn uns Gott die Kraft gibt. Aber er gibt uns die Kraft. Er gibt uns die Möglichkeiten. Alles, was wir haben und was wir können, was wir einsetzen können, ist doch Geschenk Gottes. Das ist ganz wichtig, dass wir das gerade auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als Leistungsträger in unserer Gesellschaft immer wieder hören und sagen. Das ist nicht nur unsere Leistung, dass wir atmen können. Jeder Atemzug ist ein Geschenk der Güte Gottes. Das führt zu Dankbarkeit. Johannes der Täufer sagt einmal, er muss wachsen, ich aber stehe im Hintergrund, muss abnehmen. Was ist das Ziel unseres Lebens? Auf was gehen wir zu? Im Neuen Testament wird es mal so beschrieben, im Epheserbrief, dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Deswegen bin ich so toll, dass ihr in eure Gebets, in dieses Gebetstreffen, in diesen Gebetsgottesdienst auch den Lobpreis so stark mit einbaut. Dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, ich meine, ich habe in meinem Leben, und da habe ich mich auch sehr gefreut, weil es einfach tolle menschliche Anerkennungen sind, einige Anerkennungen bekommen, die mir, ja, wie soll ich sagen, die mich auch stolz machen könnten. Sie machen mich nicht stolz, obwohl ich dankbar bin, dass Menschen auch sehen, was du getan hast. Aber alle unsere Ehrentitel, und wenn ich das Bundesverdienstkreuz, das kann ich nicht mit ins Grab nehmen, nehme ich mit in den Himmel. Und wenn der Staat Israel, das war das Schönste, was ich erlebt habe, mir eine Anerkennung gegeben hat für das hohe Engagement für Israel und eine große Festfeier gemacht hat in Jerusalem, war das was Wunderbares. Das war auch ein bisschen Vorgeschmack des neuen Jerusalem. Aber das soll nicht meine Leistung, sondern das ist ein Geschenk der Güte Gottes. Danke, Herr. Lasst uns Menschen sein mit einer Leidenschaft für Gottes Ehre. Also Persönlichkeiten haben einen Blick für das Ziel, für die Zukunft. Dann,
ja,
irgendwie bin ich jetzt vielleicht auch im Falschen.
Nee, das andere ist ein Alkohol. Du musst nicht drücken.
Ja.
Das andere ist ein Alkohol, das ist kaputt gegangen.
Ach so. Also nicht den Alkohol, den ich getrunken habe.
Den ich aufgesprüht habe. Ja.
Also das Zweite ist ein, was wir sehen, Persönlichkeit heißt, das ist ein lebenslanger Entwicklungsprozess. Ist das spannend, wenn man das mitverfolgt, und manche sind ja an der Ausbildung mit engagiert, wie junge Leute sich entfalten, wie sie wachsen, wie sie was lernen. Ich erlebe das gerade wieder, ich habe es bei meinen Kindern erlebt, die auch in Berufsfeldern sind, wie bei euch, auch zum Teil in Erlangen studiert haben. Aber auch bei meinen Enkeln erlebe ich das jetzt wieder, wie sie einfach eine Entwicklung machen in der Kinder- und Jugendzeit. Aber dann kommt der Gestaltungsrahmen. Gott gibt uns ein paar Jahre, in denen wir wirklich Verantwortung übernehmen können, etwas gestalten können in dem Feld, in dem wir sind. Verantwortung kann ich ja nur übernehmen in dem, wo ich auch wirklich etwas gestalten kann. Und wenn Gott uns Gaben gibt, Talente gibt, dann lasst uns diese Talente einsetzen. Und wenn man dann Senior wird, ausscheidet, dann merkt man sehr schnell, dass man in einer anderen Lebensphase ist. Und trotzdem lernen wir über ein ganzes Leben hinweg. Und das ist das Dritte, ganz entscheidend wichtig. Jesus sagt einmal, lernt von, haltet mich schon wieder auf allen Ebenen durch den ganzen Vortrag.
Dann liegt das doch woanders dran.
Willst du mein Ding?
Nee, dann liegt das irgendwo an der falschen Einstellung. Aber das haben wir jetzt, habe ich dann original. Das probieren wir jetzt nochmal. Also so. Es lag dann doch nicht hier an dem.
Dann machst du auch mit deinem Gerät. Danke. Dann, Jesus sagt, ihr kennt dieses wunderbare Wort, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gerade Menschen, die sehr gefordert sind, auch in unseren Zeiten heute, die ja wirklich einen auch sehr belasten können, brauchen diese Erquickung, die Jesus gibt. Im Griechischen steht da, ich bringe euch zur Ruhe, erquicken. Wir brauchen solche Ruhephasen. Und dann sagt Jesus, kommt und lernt von mir. Das ist ein Prozess, den ich in meinem Leben auch immer wieder neu entdecke und der nicht aufhört. Was kann ich denn bei Jesus lernen? Ich kann bei Jesus das Leben lernen. Er ist der Meister des Lebens. Er steht hinter unserem Leben. Er trägt uns. Ich kann bei Jesus echte Liebe lernen. Und das ist doch gerade für unsere Beziehung so entscheidend. Was nützt es, wenn ich Erfolg habe in meinem Beruf, aber meine ganzen Beziehungen zu Hause, in der Familie, in der Ehe zerbrechen? Übrigens auch bei Christen. Es tut weh. Man kann Liebe lernen bei Jesus. Man kann dienen lernen bei Jesus. Hingabe, Glauben, Glauben auch für andere, für Kolleginnen und Kollegen, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht überhaupt nichts wissen wollen von Jesus Christus. Man kann glauben auch für sie. Es gibt in der Bibel auch ein Fürglaube. Auch ein Fürglaube in einer Firma oder in der Nachbarschaft oder für junge Leute. Man kann bei Jesus lernen, wie man vergibt und Versöhnung lebt. Jesus sagt, lernt von mir. Wenn du gar eins weiter.
Du kannst selber drücken. Du kannst den Drücker selber nutzen.
Ach, das geht wieder. Okay, ja. Gut, danke. Jawohl. Nur ganz kurz, wenn man über Persönlichkeiten nachdenkt, kann man über die Big Five der Persönlichkeit nachdenken. Das machen wir nicht, wenn ich jetzt ein Seminar hätte, würde ich das sehr ausführlich tun. Ich liebe die Big Five, so wie sie hier sind. Ich habe viele Projekte in Afrika gestaltet, in verschiedenen Ländern Afrikas, in Ruanda, in Kenia, in Kamerun, in Südafrika und dann zuletzt jetzt in Namibia. Und dort waren wir auch viel unterwegs zum Jobe-Nationalpark und da trifft man diese Tiere in einer traumhaften Wirklichkeit. Die Big Five, nur um die kurz zu erwähnen, der Persönlichkeit sind das einmalige Profil. Jeder von uns ist ein Unikat, ein Original aus der Werkstatt Gottes. Jeder hat bestimmte Gaben und Fähigkeiten, die Gott in ihn hineingelegt hat. Das ist so wichtig, dass wir das entdecken, dass man das auch mal aufschreibt, dass man auch mal jemand anders bittet, einem das zu sagen. Denn wer wirklich glaubwürdig leben will als Persönlichkeiten, der muss seine eigenen Begabungen und Chancen kennen. Paulus sagt zu Timotheus, dem jungen Mitarbeiter, erkenne die Gabe, die in dir ist, die Gott in dich hineingelegt hat. Wir sind einmalig. Dann das zweite ist emotionale Gabe, das kennen wir alle auch. Wir haben unterschiedliche emotionale Reaktionen, besonders auch in Krisensituationen wird das ja deutlich. Und gute Führungspersönlichkeiten zeigen sich ja daran, wie sie in Krisensituationen reagieren. Dann das dritte, Offenheit und Wahrhaftigkeit, das ist so ein Punkt, der heute in unserer Gesellschaft so wichtig ist, in einer Welt, in der so viel gelogen wird. Darunter leide ich wirklich. Darüber können wir als Christen nicht einfach hinweggehen. Sondern wir sind Menschen der Wahrheit, weil Jesus die Wahrheit ist. Und das spürt man auch in den Betrieben, in den Verantwortungsbereichen, ob wir wahrhaftig sind. Dann die Gewissenhaftigkeit. Wie gehe ich mit den Dingen, den Gütern um, die Gott mir schenkt? Dann die Verträglichkeit. Bin ich harmoniebedürftig? Wie gehe ich mit anderen um? Bin ich dankbar? Aber das Entscheidendste ist für uns als Christen, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Gott schuf uns nach seinem Bilde. Das macht uns zu Persönlichkeiten. Er sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr Jürgen Werth kennt, ein sehr persönlicher Freund, mit dem ich viele, viele Jahrzehnte schon unterwegs bin. Und er hat ein tolles Lied gemacht, das ist so sein Schlager. Das heißt, das ist der Clou, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, du bist du. Warum ich das kurz erwähne, ist, Jesus hat seinen Jüngern immer wieder den Spiegel vorgehalten. Sie sollten erkennen, wie sie sind. Und sie waren ja sehr, sehr unterschiedlich, die Jünger, wenn er ihnen im Neuen Testament ein wenig nachgeht. Kennzeichen von Persönlichkeiten. Das erste: Fragen stellen, Interesse zeigen. Das kann man bei den Jüngern auch wieder entdecken. Wie viele Fragen haben sie Jesus gestellt? Und sie waren unterwegs auf dieser Wanderuniversität in Israel. Und sie haben Fragen gestellt: Herr, wie ist das mit dem Beten zum Beispiel? Wie sollen wir beten? Und Jesus lehrt sie und sagt: Betet das Vaterunser. Betet nicht irgendwo in der Öffentlichkeit und so ein paar Formelgebete und schwätzt nicht lange, sondern sprecht das aus, was in eurem Herzen da ist. Beten muss man lernen. Die Jünger haben es bei Jesus gelernt. Es gibt eine nette Geschichte von 1944, und zwar von dem Physik-Nobelpreisträger Isaac Rabin. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gelesen habe. 1944 wurde der Amerikaner, amerikanischer Jude, wurde Nobelpreisträger. Und dann kamen die Journalisten und gingen auf ihn zu und stellten ihm ein paar Fragen. Und so ein Physiker, der macht nicht viel Worte. Und sie stellten ihm die Frage: Ja, wer ist schuld eigentlich, dass sie Nobelpreisträger geworden sind? Und er antwortet: Meine Mutter. Da sind die neugierig geworden und fragen nach und sagen: Ja, jetzt erzählen Sie doch mal ein bisschen, was hängt das mit Ihrer Mutter zusammen? Und dann sagt er: Meine Mutter hat mich jeden Tag, wenn ich aus der Schule kam, nicht die normalen Fragen gestellt, die Mütter so stellen, dass dann Festbrot gegessen war, so anständig und so, sondern sie hat immer nur eine Frage gestellt, nämlich: Isaac, hast du heute eine gute Frage gestellt? Und er sagt: Dieser Impuls meiner Mutter hat mich neugierig gemacht. Deshalb bin ich Wissenschaftler geworden. Und deshalb habe ich mich diesen ganzen Fragen auch der Physik gestellt. Fragen stellen. Wer keine Fragen mehr stellt, auch zum Leben, mit Jesus, der lebt eigentlich nicht mehr. Sondern das zeigt die Lebendigkeit unseres Menschseins, dass wir Fragen stellen. Das zweite: Was macht uns zu Persönlichkeiten? Weite gewinnen und Neues wagen. Ihr habt vorher einige Namen des Alten Testaments aufgeführt: Abraham, Mose, Esther und dann auch im Neuen Testament Petrus und so. Das waren Menschen, die immer wieder aufgebrochen sind. Die sind nicht sitzen geblieben. Das waren keine Traditionalisten, die sich irgendwo festgebissen haben, sondern sie waren unterwegs. Sie haben gegen eine falsche Sattheit gelebt. Das gibt es in unserer Gesellschaft heute, dass man nur noch sich zurückzieht in seiner eigenen Sattheit. Sie haben Neues gewagt. Und das gehört einmal für jeden Unternehmer dazu, für jede Führungskraft und Persönlichkeit, aber auch für uns Christen, dass wir Neues wagen mit dem lebendigen Gott in seinem Namen, dass der Heilige Geist uns bewegt, Neues zu unternehmen. Ich will es nur auch andeuten, könnte man viel dazu erzählen. Dann das dritte: Persönlichkeiten zeigen sich darin, dass sie nach Rückschlägen wieder aufstehen. Es gibt einen Satz, der mich in meinem Leben auch schon sehr geprägt hat und mir viel bedeutet. Du kannst noch einmal neu beginnen, sagt der lebendige Gott. Das ist Vergebung. Neu anfangen. Wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir die Schuld abgeben dürfen, das Belastende zurücklassen dürfen und dass wir in eine neue Zukunft gehen. Du kannst noch einmal neu beginnen, nach Rückschlägen wieder aufstehen. Das zeigt Persönlichkeit. Kann man bei Petrus sehr gut buchstabieren. Petrus, der wirklich versagt hat. Die Putzfrau kam vorbei und er verleugnet Jesus. Und er weint bitterlich. Bis ein orientalischer Mann wirklich weint, das ist so ähnlich wie bei den Süddeutschen auch, ein orientalischer Mann weint, da muss viel passieren. Hast du schon mal geweint über deine Schuld, um Vergebung gefleht vor dem lebendigen Gott? Jesus hat es gesehen. Und er fragt ihn, liebst du mich? Und Petrus stammelt ja, Herr. Und er gibt ihm einen neuen Auftrag. Du kannst neu beginnen. Was sind Persönlichkeiten? In Gottes Berufung leben. Gottes Berufung, liebe Freunde, das ist der Ruf von außen. Ich mache dann in meinem Leben nicht nur das, was mir Spaß macht. Nicht nur das, was mir gerade in so meinen Gefühlen kommt. Sondern ich höre den Ruf Gottes von außen. Das war damals, als ich bei Siemens war, war das so. Ich war dann, als ich Christ wurde mit 19 Jahren, bei einer Evangelisation, war in einer dynamischen Jugendarbeit, war in den 70er Jahren, Jesus-Bibel-Bewegung, eine Aufbruchbewegung aus Amerika kommen. Und wir sind auf die Straße gegangen, haben überall deutlich gemacht, Jesus love you, und haben Lieder gesungen und waren begeistert von Jesus. War eine wunderbare Zeit und die Jugendarbeit war auch toll, weil sie so frisch war. Und dann kamen zwei Leute von außen auf mich zu und sagten, Hans Martin, so gern du auch Elektroingenieur werden willst, so gerne du auch in dieser Firma arbeitest und mit technischen Dingen umgehst, deine Berufung ist doch eine andere. Studier Theologie und werd Verkündiger, besonders auch missionarische Jugendarbeit. Ich habe lange gebraucht, aber ich habe dann ja gesagt, Herr, ich will deinen Weg gehen. Und wie viele Menschen bin ich begegnet, die diese Frage nicht nur einmal gestellt haben, wie ich damals mit 19, sondern die auch sagen, in Lebensmitte, bei Männern ist das ja eine echte Herausforderung, kann man so sagen, wenn man so 45 ist und vielleicht schon Karriere gemacht hat und so, dann kommt ja in einem auch diese Frage, Herr, ist das alles oder hast du nicht noch was anderes mit mir vor? Lasst uns auf die Berufung Gottes hören. Und da denke ich jetzt nicht nur an die berufliche Berufung, sondern Vater zu sein und Mutter zu sein, ist eine große Berufung. Wie oft bin ich irgendwo in die Einsamkeit gegangen und habe gebetet und Gott zu Gott gefleht, Herr, lass mich ein guter Vater sein für meine 5 Kinder. Herr, gib doch, dass ich ihnen nicht im Weg stehe in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Herr, schenk doch, dass sie wirklich auch zu dir finden und dass ich nicht vielleicht auch mit meinen frommen Worten, die ich von der Kanzelrunde sage, sie blockiere im Glauben. Herr, ich möchte die Berufung als Vater annehmen. Jetzt bin ich gerade dabei zu buchstabieren, was das heißt, Großvater zu sein. Das ist ja schon toll, wenn man dann über FaceTime mit seinem Enkelsohn, der in Wuppertal ist, spricht, ihn sieht und er sagt, ich bin gerade in der Straßenbahn oder in der, wie heißt das, in Wuppertal, in der Schwebebahn und ich habe gerade an dich gedacht, weil ich wollte mal probieren, ob das WLAN hier funktioniert und so und wir haben miteinander gesprochen und er, es tut gut auch, ja, ihnen etwas zu vermitteln, was andere nicht können. Ich habe jetzt zu Corona-Zeiten ein kleines Buch geschrieben, mit 30 Mutmachandachten. Ganz kurze. 3 Minuten, jeden Tag. Wir schreiben jetzt ganz viele Leute und sagen, auch die ich gar nicht kenne, wir machen das jeden Tag am Morgen, wir lesen das miteinander als Ehepaar oder als Freunde Und meine Enkelkinder habe ich es auch geschenkt. Und das ist dann schon spannend, wenn so ein Zwölfjähriger mein ganzes Buch schon in den Ratz und Fatz da durchliest und ich sage ihm, er sagt mir mal, was hatte ich jetzt eigentlich da gepackt oder was gefällt dir? Und er diskutiert dann mit mir über Fragen des Glaubens. Super. Großvater sein, Großmutter sein. Ich hoffe, dass in der Jugendarbeit haben wir Umfragen gemacht. Woher hast du die Impulse für deinen Glauben bekommen? Die allerwenigsten haben gesagt, von meinen Eltern, obwohl sie wahrscheinlich das Entscheidende von ihren Eltern bekommen haben. Sondern die allermeisten haben gesagt, meine Oma oder mein Opa. Also es gibt auch eine Berufung in dieser Generation, das will ich damit nur sagen. Im Stimmengewirr unserer Zeit, den Ruf Gottes von außen zu hören, das ist eine Herausforderung für jeden von uns. Und lasst uns nicht aufhören, immer wieder zu fragen, Herr, was willst du aus meinem Leben formen? Das ist ja das Spannende, wenn man das Leben der Jünger mal verfolgt. Da ganz klein angefangen am See Genezareth, wir haben es gelesen. Und was Jesus daraus geformt hat, ich will es jetzt nicht ausführen, aber sie haben Geschichte, Weltgeschichte geschrieben. Noch ein letzter Gedanke, Kennzeichen der Persönlichkeit. Lasst uns leben im Shalom Gottes. Wir kennen dieses Wort Shalom, wir übersetzen es mit Frieden oder so. Eigentlich meint es noch was ganz anderes. Ich habe eine Andacht in den kleinen Büchern da auch geschrieben zum Stichwort Shalom. Shalom heißt eigentlich Harmonie, in Harmonie leben. Mit mir selbst, dass ich Ja sagen kann zu mir. Manche ja, arbeiten ein ganzes Leben lang dran, dass sie sich überhaupt annehmen können. Und die Zerrissenheit wird deutlich natürlich dann, in allen Beziehungen, auch im Beruf. Wer in Harmonie mit sich selbst lebt, der kann auf andere zugehen. Der kann etwas gestalten. Dann in Harmonie mit meiner Umgebung, mit der Gesellschaft, in der lebe ich, mit dieser Welt. Mit meinen Beziehungen, die ich am engsten Rahmen habe. Man spürt das sofort ab, ob es in einer Familie auch funktioniert und stimmt. Oder ob die frommen Worte, die man vielleicht anderen sagt, in der Öffentlichkeit oder im persönlichen Gespräch auch wirklich abgedeckt sind im persönlichen Leben. Da fragen ja heute viele danach, ist das echt? Und dann in Harmonie mit Gott. Das ist das Entscheidende. Shalom heißt in Harmonie mit Gott. Und der israelische Gruß heißt ja so wie bei uns, grüß Gott, heißt er Shalom. Und das kommt in der Bibel sehr oft vor. Ein wunderbares Wort. Psalm 115, Gott der Herr, denkt an uns und segnet uns. Das meint eigentlich Shalom. Was macht eine Persönlichkeit zu einer glaubwürdigen Persönlichkeit? Ich will das nun ganz eindeutig sagen. Der Glaube an Jesus Christus ist die bestimmende Mitte meines Lebens. Die Verbindung mit Gott macht mich zu einer glaubwürdigen Persönlichkeit. Ich habe bewusst dieses Bild vom Poller. Vorher wurde schon erwähnt, dass ich mit den Schiffsreisen unterwegs war, mit vielen Leuten. Überall auf der Welt und wenn dann ein Schiff im Hafen angelegt hat, ist das schon was Besonderes. Ich durfte dann manchmal auf der Brücke beim Kapitän mit sein und habe gemerkt, wie spannend es ist, wenn ein Schiff anlegt, sozusagen am Poller, an der Pier und dann am Poller mit den Seilen festgemacht wird, dann können die Stürme kommen. Doch, dieses Schiff ist gehalten. Das ist ein super Bild, finde ich, für Glauben und für Persönlichkeit. Glauben heißt, ich bin festgemacht in der Ewigkeit. Es kann kommen, was will, da kann auch so eine Epidemie kommen. Ich bin gehalten, getröstet und gestärkt aus der himmlischen Welt. Als ich anfing, Jugendarbeit zu machen, kam Pastor Klaus Römer auf mich zu. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen schon mal gehört haben. Er war sozusagen mein geistlicher Vater, er war damals Jugendevangelist und dann sagte er mir, wenn du jetzt anfängst, Jugendarbeit zu machen, Kirche, die Jugendarbeit, dann will ich dir sagen, was du für einen Auftrag hast. Dann hat er mir gesagt, du musst es nicht jedem erzählen, aber für dich muss es klar sein. Du bereitest junge Menschen auf Sterben vor, dass sie in Frieden mit Gott, wann auch immer, sterben können. Weil sie wissen, sie kommen an bei dem lebendigen Gott und das Leben wird gewonnen. Denn wer in Frieden mit Gott sterben kann, der kann Verantwortung übernehmen in unserer Gesellschaft. Eigentlich nur der, der weiß, ich bin gehalten, geborgen, komme was will. Das sind Persönlichkeiten. Ich habe noch ein paar Fragen zum Mitnehmen, so eine kleine Hausaufgabe. Das erste, wie haben mich meine Lebensgeschichte und meine Lebensumstände bisher geprägt? Jeder hat ja eine andere Geschichte. Nehmt euch mal ein bisschen Zeit und schreibt das auf. Für was bin ich dankbar? Wo gibt es vielleicht auch ein paar Wunden, die ich mit rumtrage? Das zweite, welche Persönlichkeiten faszinieren mich und spornen mich an? Wir alle brauchen Vorbilder. Wir sind hoffentlich auch Vorbilder. Aber auch wir brauchen Vorbilder und Freunde. Ich habe einen großen Vortrag in einer Firma über Freundschaft gesprochen. Vor lauter Führungskräften waren viele da. Und dann habe ich einfach so, es war ein bisschen eine rhetorische Frage, eigentlich reingefragt, gibt es hier jemanden, der keine Freunde hat? Ich habe eigentlich gar keine richtige Antwort erwartet, aber ich weiß von vielen, die ganz oben sind, also in den Firmen, dass sie manchmal sehr einsam sind. Und dann stand hinten einer auf und sagt, ich will das ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Freund. Ich kenne viele Menschen, mich kennen viele. Aber ich habe keinen Freund, der auch dann da ist, wenn ich mal nicht der Boss bin. Wir brauchen gute Freunde, an denen wir uns orientieren können. Und das dritte, welche Charakterzüge in meinem Leben bewerte ich positiv? Und was macht mir eigentlich Ärger, wenn ich so meinen Charakter sehe? Jeder hat ja eine andere Charakterwelle, emotionale Welle. Und da braucht man natürlich auch mal einen Freund oder einen anderen, einen Mentor. Mentoren haben mir viel geholfen, auch in der Entwicklung meiner Aufgaben. Ich weiß, dass in vielen Firmen ja auch richtig institutionalisiert ist. Dass mein anderer von außen spiegelt, wie er mich erlebt. Ich habe euch hier ein Blatt aufgelegt, neben den beiden Büchlein. Das könnt ihr gerne mitnehmen. 10 biblische Tipps. Gott formt uns zu Persönlichkeiten. Da habe ich mit biblischen Texten belegt. Kann man zu Hause in aller Ruhe nacharbeiten. Deswegen haben wir ein Seminar jetzt gemacht, aber ich will es nicht unterschlagen. Auf Gott hören bringt Leben, Gottes Wege gehen ist Glück, Gott dienen schenkt Erfüllung, Vergebung erleben heilt tiefe Wunden, Beten ist die entscheidende Kraftquelle, muss ich euch eigentlich nicht sagen, Vertrauen öffnet die Zukunft, Segen ist das größte Geschenk, Gottes Berufung ist entscheidend, Liebe ist der Schlüssel, und Gottes Ehre soll unsere Leidenschaft sein. Jesus sagt zu seinen Jüngern, so ein bisschen als Abschluss ihrer Persönlichkeitsschulung nach 3 Jahren, sagt er, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Lasst uns Zeugen und Persönlichkeiten sein, die sich in den Fahrtwind des Heiligen Geistes stellen. Von uns aus erreichen wir das Ziel nicht. Aber im Fahrtwind des Heiligen Geistes erreichen wir Gottes Ziel für unser Leben. Und es ist mein Wunsch, dass wir viele mitnehmen, auch aus unseren Betrieben, aus unseren Abteilungen, aus unserem Umfeld, dass wir viele mitnehmen auf dem Weg zum Leben. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes erfahren, werdet meine Zeugen sein. Zeuge Jesus sein geschieht in der Tat, die Leute beobachten uns, geschieht im Wort, dass ich wirklich auf Jesus hinweise, und geschieht besonders, und deshalb darf ich mal so sagen, ist diese Zeit auch eine riesige Chance, die wir gerade erleben in der Corona-Zeit. Zeuge sein geschieht besonders in Leiterfahrungen, dass ich hier nicht verzweifle, sondern voller Dankbarkeit auf Gottes Hilfe traue. In diesem Sinn danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch wirklich, dass ihr die Berufung Gottes für euer Leben erfahrt und er jeden von uns zu einer glaubwürdigen Persönlichkeit formt, denn unser Land, unser Volk, die Menschen, die mit uns leben, auch unsere Kinder und junge Leute, brauchen glaubwürdige Vorbilder. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Amen.